Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Hallo, mein Name ist René Anur, ich bin Autor und ich habe die große Freude, Sie heute mit der Martina für den Büchermenschen-Podcast über das Schreiben, meine Bücher und noch vieles andere reden darf.
Die Freude, die war ganz meinerseits. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Auf René Anur bin ich persönlich über seine historischen Krimis gestoßen. Die Reihe um die Totenärztin Fanny Goldmann im Wien der Jahrhundertwende. Ganz neu, Tödlicher Duft, ein Krimi in der Gegenwart in Frankreich, der uns in die Welt der Düfte nach Grasse entführt. Darüber und über noch viel mehr haben wir uns im Rahmen des Fine Crime Festivals in Graz im vergangenen Juni unterhalten. Eine Nase für gute Geschichten, die hat René Anur auf alle Fälle. Wie es um seine eigenen Duftkreationen steht, das verrät er im Podcast. Auch, dass er Aquarianer und nicht Aquaman ist, aber trotzdem gerne mit Fischen schwimmt. Wie ungern er zu Recherchezwecken in die wunderschönsten Gebiete Frankreichs fährt und dass Teil 2 um Kommissar Louis Campana mittlerweile im Lektorat ist. Ob es auch eine eigene Modelinie geben wird, hört am besten rein. Der Buchtipp der Stadtbibliothek Graz für den Monat September, der kommt diesmal von Bibliothekar und Social Media Star Boris Miedl und geht ein bisschen in der Zeit zurück. Seid gespannt, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, René. Vielen Dank für deine Zeit. Du bist ja schon vorgekommen in diesem Podcast, ziemlich am Anfang. Damals habe ich eine Folge mit meiner Freundin, der Kinderbuchautorin Silke Farmer-Wichmann, aufgenommen und wir haben dann so geplaudert. Was liest du eigentlich so gerade? Was liegt auf deinem Nachtkastel? Und sie hat gesagt, ja, warte mal, da ist ein, das habe ich jetzt entdeckt, ein historischer Krimi, spielt in Wien, 1900. Von René Anur. Könnte dir gefallen? Ich so, ja, fein, schauen wir mal an. Es hat mir gefallen. Ich habe mir den ersten Teil in der Buchhandlung gekauft, habe reingelesen, bin dann am nächsten Tag wieder in die Buchhandlung und habe mir die restlichen 3 Teile geholt.
Wahnsinn.
Um dann beruhigt mit der Serie durchzustarten, weil ich kipp sehr leicht in solche Geschichten rein, freue mich, wenn es dann Fortsetzungen gibt. Und ich habe sie mit, du hast nachher einiges zu tun zum Signieren. Hat Spaß gemacht, diese Serie, um die Fanny Goldmann zu schreiben?
Es hat extrem Spaß gemacht. Also es war einfach für mich so ein Eintauchen in eine Zeit, in der Österreich und Wien im Besonderen total spannend war. Also da lag so extrem viel in der Luft, was wir schon heute haben. Es ist zum ersten Mal, dass die Frauen wirklich nach vorne gekommen sind. Natürlich muss man fairerweise sagen, in einer gewissen Schicht, also die Frauen des Bürgertums und wirklich zum ersten Mal irgendwie Bildung eingefordert haben, am gesellschaftlichen Diskurs mehr teilgenommen haben. Und ich fand es einfach spannend, in diese Zeit eine Frau zu setzen, die so ausschaut wie ein zartes Fräulein und total zurückhaltend und schüchtern wird, die aber dann wirklich so einen Hardcore-Job macht, die total fasziniert von der Gerichtsmedizin ist, was nochmal innerhalb der Medizin, die da eh schon eine Männerdomäne war, nochmal eine Männerdomäne ist und die das aber total super findet, eben sich mit Todesursachen zu befassen und einfach, dass man durch diese Figur auch irgendwie so die Faszination an der Thematik kennenlernen darf.
Wie bist du aber überhaupt zum Schreiben gekommen?
Das ist total lustig, weil bei dieser Frage, ich habe immer so das Gefühl, die Leute erwarten, dass man dann sagt, so schon in der Schule war ich so außergewöhnlich talentiert, dass alle gesagt haben, ja, das muss mal ein Autor werden oder so. Aber das war überhaupt nicht so, sondern ich habe einfach total viel und gern gelesen und habe mir immer so im Geheimen meine eigenen Geschichten ausgedacht und habe dann eigentlich mehr aus Gründen der Entspannung als Kontrast zu dem sehr naturwissenschaftlichen, was ich sonst mache, einfach damit begonnen irgendwie. Und das war zuerst mal gar nicht so mit großer Ambition im sehr kleinen Rahmen. Und dann irgendwann bin ich mit einer Agentin zusammengekommen, die in Berlin sitzt. Und dann gab es plötzlich diesen ersten Roman bei einem Publikumsverlag über den Wiener Nahenturm, die erste Psychiatrie weltweit. Und irgendwie war ich dann plötzlich, also es klingt noch immer ein bisschen komisch für mich, wenn jemand sagt, ich bin Autor, das fühlt sich noch immer, nein, ich bin gar nicht Autor. Aber irgendwie war das so ein erster Schritt, wo man sich ein bisschen legitimiert gefühlt hat in dem, und das war dann schon irgendwie cool.
Mhm. Dieser erste Roman Im Schatten des Turms, der spielt ja noch früher. Ja. Das ist auch ein mächtiger Schinken.
Ja.
Bist du wirklich ein Experte schon für diese Zeit gewesen oder hast du dich da in vieles hineinlesen müssen?
Also sagen wir mal so, ich habe mich total gern mit der Medizingeschichte befasst, weil Österreich ist unglaublich, was die Medizingeschichte betrifft, hat ein unglaubliches Erbe und war an unglaublichen Errungenschaften beteiligt. Und aus dem heraus hat mich diese Zeit fasziniert. Also das Medizinische habe ich so ein bisschen mitgebracht und den Rest, das war dann einfach das Schöne, sich damit befassen zu dürfen. Und wirklich sozusagen, ich habe jetzt einen Grund, mich damit zu befassen. Wie haben die Leute in dieser Zeit gelebt? Wie haben die geredet? Was haben die angehabt? Was haben die verdient? Was haben die gearbeitet? Was war politisch gerade los und wie hat das die Menschen beeinflusst? Und das habe ich dann einfach total spannend und lohnenswert gefunden. Ich habe dann versucht, wirklich diese Zeit so ganz lebendig und erlebbar darzustellen. Man muss, also zum Beispiel, weil ich Sprache erwähnt habe, also so wie man damals gesprochen hat, könnte man heute nicht schreiben. Also man muss das so ein bisschen dezenter machen. Man muss Elemente einbauen und so, weil sonst wird es nicht mehr lesbar für uns heutzutage.
Mhm. War dir dann klar bei der Serie um Fanny Goldmann, die Totenärztin, dass das wirklich eine Reihe wird? Die sind ja relativ zeitnah erschienen. Ja. Also du hast da ordentlich Zeit investiert.
Also die Totenärztin war so meine Lockdown-Beschäftigung. meiner Meinung nach eine der besten Lockdown-Beschäftigungen, die man haben konnte, weil ich habe sehr viel Spaß an der Serie gehabt. Und ich wusste schon, dass es eine Serie wird und habe dann immer schon mit dem Verlag so skizziert, wie so der grobe Handlungsbogen sein könnte. Und ja, war dann wirklich froh, dass ich wirklich 4 Teile machen durfte. Das war wirklich schön. Und mehr hätte ich tatsächlich auch nicht machen wollen, weil ich finde, es ist jetzt dann mit dem letzten Band, mit dem 4. Band, zu einem sehr runden Ende für alle Figuren und die Geschichte gekommen. Und ich hätte das Gefühl gehabt, wenn ich dann noch mehr gemacht hätte, wäre es nur ein Aufguss gewesen. Und so, also bin ich wirklich zufrieden damit, dass ich es so machen durfte, wie es dann geworden ist.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie war es dann, Schluss zu machen mit dieser Serie, mit diesen Figuren? Für mich war es traurig, aber so wie du sagst, es war tatsächlich ein sehr schönes, rundes Ende. Wie ist es dir selber damit gegangen? Schon ein bisschen ein weinendes Auge oder?
Schon, also ich weiß noch, ich habe dann die letzten Seiten auf einer Almhütte geschrieben und bin dann echt so gesessen und habe mir gesagt, das ist jetzt total schlimm, weil das sind irgendwie fast so wie Leute, die ich kenne und jetzt höre ich nichts mehr von denen. Also das ist so wie, jetzt ziehen die in ein anderes Land oder so und jetzt ist man irgendwie getrennt von denen und weiß nicht mehr, wie es mit denen weitergeht. Das ist zwar seltsam, aber so hat sich das ein bisschen angefühlt.
Ja, und deine Figuren, deine Charaktere, die haben sich ja dann schon weiterentwickelt. War das dann für dich selbst auch teilweise unerwartet, diese Wendungen?
Total. Das Witzige ist, und das glaubt man nicht, wenn man nicht, also ich sage mal so, die meisten Autorinnen und Autoren kennen das, also dass man einfach selber von den Figuren überrascht wird. Man schreibt und plötzlich sagen die was oder machen die was, was man eigentlich nicht erwartet hat, oder? Zumindest nicht bewusst gedacht hat. Und also das passiert ganz, ganz oft, dass die so ein bisschen ein Eigenleben entwickeln. Für mich ist das aber oft so ein Zeichen, okay, jetzt bin ich so gut im Flow, dass es einfach passiert und dann versuche ich das als gutes Zeichen zu sehen.
Ich habe das ja dann verfolgt. Was gibt's jetzt noch von René Anur? Wo kann ich mich da umhören? Und dann, habe dann entdeckt, okay, es kommt wieder was von dir, ein neues Buch. Und mein erster Gedanke war so, wie kein historischer Krimi. Ich war dann ein bisschen skeptisch zuerst, habe wirklich zugegeben, ein bisschen gezögert, bis ich dann zu dem Buch gegriffen habe. Du bist in die Jetztzeit gewechselt mit deinem neuen Buch und gleichzeitig auch in ein anderes Land, Frankreich. Warum?
Also zuerst einmal habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt einfach mal eine Weile Gegenwart machen, weil ich habe mich so viel mit der Geschichte beschäftigt und was früher war und ich habe mir gedacht, Mir ist aber auch irgendwie so wichtig, was die Leute jetzt denken und jetzt meinen und jetzt anziehen und dass ich einfach gefunden habe, ja, ich mag jetzt irgendwie einfach eine Weile auf jeden Fall Gegenwart machen. Und Frankreich ist eigentlich aus dem Setting heraus entstanden. Also ich habe in dem neuen Buch, in diesem neuen Krimi, geht es um die Welt der Düfte. Und zuerst habe ich mich wissenschaftlich für Düfte interessiert und was die mit uns machen. Das ist nämlich total spannend, weil Düfte ist das der einzige Sinnesreiz, der so die bewusste Wahrnehmung, die bewusste Filterung umgeht. Also wenn wir was sehen oder was hören, dann bewertet das Gehirn das eigentlich immer aufgrund der Verschaltung zuerst und ordnet das ein, während ein Duft sofort ungefiltert das limbische System und den Hippocampus im Gehirn anregt. Das sind Regionen, die für Erinnerungen und Gefühle verantwortlich sind. Und wie stark das ist, kennt, glaube ich, jeder, wenn man einfach etwas riecht und man ist sofort in einer Erinnerung.
Man verbindet also sehr das, mit einer Erinnerung.
Man ist sofort da, ganz unmittelbar. Und
das wird ja auch beim Einkaufen oft eingesetzt.
Genau,
oder?
Also das wird
man verbindet der Geschäfte mit Gerüchen.
Richtig, und das wird, also da werden wir auch teilweise sehr, sehr stark manipuliert. Mhm. Also ein Duft, der uns zum Verweilen anregt, ein Duft, der uns was der Frische suggeriert, oder also da gibt's ganz viele Sachen. Übrigens ganz witzig, auch sogar Wahrnehmung, ob was männlich oder weiblich ist. Da gab's einen wissenschaftlichen Versuch, da hat man den Leuten eine neutrale Silhouette gezeigt und dann haben die Leute die total männlich bewertet, wenn gleichzeitig Zwiebelgeruch dabei war. Während bei Zitrone waren sie überzeugt, das ist eine Frau. Finde ich auch ganz witzig. Ich weiß zwar nicht, ob man so gut beraten ist, wenn man männlich wirken will, dass man sich mit Zwiebel beduftet, aber es ist auf jeden Fall interessant, wie das unsere Wahrnehmung beeinflusst. Und über das bin ich dann irgendwie auf dieses Setting mit der Stadt Grasse gestoßen. Die Stadt Grasse ist ja die Welthauptstadt des Parfums, ist wirklich weltweit einzigartig mit diesem Erbe, wo rundherum diese ganzen Duftpflanzen angebaut werden und es diese alten Parfümerien gibt und dann gleichzeitig diese Duftkreateure, die Nasen heißen, die eine jahrelange Ausbildung durchlaufen, tausende von Duftstoffen unterscheiden können und da so richtig gefeiert sind wie Popstars, wenn sie gut sind. Also ich habe das total ein cooles Setting gefunden und war da auch gern und habe mir auch gedacht, ja, da macht es mir auch Spaß, irgendwie hinzufahren, dort zu recherchieren. Man kann sich wohl vorstellen, dass das total belastend ist, wenn man diese schöne Gegend in Südfrankreich auf Recherchereise fährt, fahren muss.
Ja, nein, wirklich. Anstrengend.
Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann auch selber so einen Grundlagen-Duftkreationskurs gemacht, weil ich also mich dem Thema irgendwie annähern wollte und habe mir gedacht, also irgendwie habe ich so schon gedacht, na, vielleicht kann ich das einfach so von Natur aus gut und habe dann halt so gemischt und habe das dann der Kursleiterin überreicht und die hat dann so den Mund verzogen auf sehr französische Art und gesagt, interessant.
Dann, hast du dich weiterentwickelt? Bist du eine gute Nase?
Also ich habe tatsächlich so ein paar Sachen zu Hause und probiere es auch immer wieder so ein bisschen, aber ich bin definitiv kein guter Duftkreateur. Also weil das ist auch so, das muss man einfach studiert haben.
Und also kann man das tatsächlich lernen?
Ja, also ich glaube, man muss schon ein bisschen was mitbringen, aber dann ist es wirklich viel Arbeit, viel Weiterentwicklung des Geruchssinns. Man muss lernen, was harmonische Duftakkorde sind und die haben auch natürlich einen riesen Reichtum an Duftstoffen, gewinnen die teilweise auch selber. Also was dort in Grasse in der Gegend auch besonders ist, ist, dort sieht man das Parfum als Spiegel der Natur. Also man will wirklich einen Eindruck der Natur in einen Duft gießen. Und aus dem heraus habe ich irgendwie die Idee gehabt, es wäre doch cool, wenn man diesen Gedanken jetzt weiterspinnt. Was ist, wenn jemand so gut in diesem Metier wird, dass er mit Hilfe so eines Dufts Menschen manipulieren kann, dass er sie in ihre schönsten oder schrecklichsten Erinnerungen werfen kann? Und ob das möglich ist oder nicht, ist so ein bisschen im Zentrum dieses Krimis tödlicher Duft.
Was ist dein persönlicher Duft?
Mein Lieblingsduft?
Ja.
Das kann man überhaupt nicht sagen. Ich bin oft von so ganz seltsamen Dingen angezogen. Also es ist auch eine saisonale Sache, weil ich mag im, und ich glaube, das kennt man irgendwie, ich mag im Frühling andere Sachen als im Winter zum Beispiel. Von der Parfümerie, wo das auch spielt, Fragonard, die haben einfach so einen Duft, der weder der Unisex-Duft ist herausgebracht, der heißt einfach Beau de Provence und die haben einfach den Duft von Feige hervorgehoben. Und das habe ich probiert und das kannte ich so noch nicht und das war wirklich so, irgendwie bei mir löst das total das Gefühl aus, ich bin im Urlaub und man geht so an einem Feigenbaum vorbei, wo die Früchte gerade reif sind und hat das so in der Nase. Und das war für mich zum Beispiel ein total überraschender, toller Duft.
Wir sprechen gleich noch ein bisschen übers Schreiben. Jetzt der Buchtipp dieser Folge von der Stadtbibliothek Graz.
Für den September-Buchtipp bin ich wieder mal im Zankelhof gelandet, einer Zweigstelle der Stadtbibliothek Graz. Und mir gegenüber sitzt Boris Miedl.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich beim September-Buchtipp diesmal dabei sein darf. Ich bin stellvertretender Leiter der Stadtbibliothek Graz, bin zuständig für das Kinder- und Jugendprogramm und eigentlich überhaupt für die Events und die Lesungen und diese Dinge. Und bin vor allem auch mitverantwortlich für den Social-Media-Auftritt, den wir gemeinsam in einem kleinen Team machen. Und da sieht man mich auch immer wieder beim Klamauken und beim Herumspringen und Tanzen. Und ja, da kann mein schauspielerisches, ich will jetzt gar nicht sagen Talent, aber meine schauspielerische Freude ausleben in diesem Bereich.
Du bist durchaus ein Talent, du hast Talent. Also die Reels, die da regelmäßig abgeliefert werden, sind wirklich sehenswert von der Stadtbibliothek Graz. Und auch eine Leidenschaft von dir ist Geschichte und aus diesem Genre kommt auch der Buchtipp heute von dir. Welches Buch wirst du vorstellen?
Genau, also ich möchte heute ein Buch von Josef Roth vorstellen. Also Josef Roth interessiert mich als Autor vor allem deshalb, weil ich auch Geschichte studiert habe. Und im Zuge meines Studiums bin ich auf diesen Autor gestoßen, der ja eigentlich ausschließlich, kann man sagen, historische Romane seiner Zeit verfasst hat. Also er hat seine Zeit sehr, sehr gut und sehr, sehr, würde fast sagen, philosophisch und gesellschaftskritisch, gesellschaftssezierend, würde ich fast sagen, beschrieben. Und ich stelle heute ein sehr frühes Buch von ihm vor, weil man kennt ja vor allem dann Hiob und Radetzky-Marsch und diese großen Werke. Und ein sehr frühes Buch von ihm, und zwar aus 1924, ist das Hotel Savoy, was fast so ein bisschen dieses ganze historische Aufarbeiten des Österreich oder vom Habsburger Österreich, wie der Zerfall sozusagen passiert ist und von der Zwischenkriegszeit, was diesen Reigen an Literatur ein bisschen eingeleitet hat. Und warum genau das Hotel Savoy? Weil es erstens mein Einstieg war in die Josef-Roth-Literatur und zweitens, weil es einfach so wunderbar beschreibt, wie jemand verloren ist, nachdem er sozusagen aus dem Krieg in Russland wahnsinnig lang gewandert ist. Man weiß gar nicht, ob das Jahre waren oder Jahrzehnte, so kommt es dann vor. Es sind natürlich jetzt einige Jahre gewesen, die der weg war, dieser Hauptdarsteller. Und landet dann so in einer Zwischenstation, in so einer Zwischenwelt. Also er kommt nicht ganz nach Hause, kommt einmal in diesem Hotel Savoy, das eben in Polen in Lodz angesiedelt ist, an und findet dort so eine Zwischenheimat, wie so viele es auch heute noch tun. Also das ist wieder die Analogie zum Heute, dass Flüchtlingsbewegungen ja sehr oft so sind, dass man von was flüchtet, meistens vom Krieg, und dann ein quasi neues Zuhause findet, aber das ist eben nicht wirklich das Zuhause. Man fühlt sich dort so halb wohl, es ist immerhin kein Krieg, aber man ist auch nicht ganz zu Hause, man hat nicht wirklich seine Leute dort und muss sich dann dort irgendwie einrichten, weiß nicht, ist das jetzt einmal auf Wochen, auf Tage oder ist es auf Jahre? Und das ist einfach ganz spannend, wie das einfach, wie diese Biografien da so vorkommen. Es passiert eigentlich ganz, ganz wenig in dem Buch. Das, was mich vor allem fasziniert, sind diese vielen verschiedenen Lebensgeschichten, die der Hauptdarsteller erfährt, weil er einfach in diesem Hotel, das sozusagen auch die Gesellschaftsschichten wunderbar darstellt. Das Hotel hat 7 Stockwerke, unten sind die Reichen. Je höher man sozusagen aufsteigt im Hotel, desto ärmer werden die Leute, desto schäbiger die Zimmer. Und man lernt dann aus all diesen verschiedenen Schichten diese vertriebenen Menschen kennen, die dort hausen und die dann miteinander in irgendeiner Form in Beziehung treten. Und das ist einfach wahnsinnig interessant, finde ich.
Ist das schwere Kost oder wem würdest du das Buch empfehlen?
Ja und nein. Also ich würde schon sagen, es ist jetzt nicht ganz unanspruchsvoll. Also als Urlaubslektüre vielleicht muss man schon gewisse Motivation auch mitbringen. Aber es ist nicht so schwer, wie es sich jetzt anhört, finde ich. Weil wenn man in diesen Flow reinkommt, man muss jetzt nicht wahnsinnig viel Wissen mitbringen über die Zeit oder man muss jetzt nicht das alles schon im Vorhinein recherchiert haben. Man recherchiert dann vielleicht, weil es einen interessiert, aber wenn man es nicht macht, ist es genauso gut. Empfehlen würde ich es eigentlich auf der einen Seite schon Leuten, die sich für Geschichte interessieren und für Österreich interessieren, vor allem wenn man sagt, das historische Österreich ist ja noch immer so wahnsinnig stark verbunden mit dem jetzigen Österreich. Also dieser Zerfall des Kaiserreichs ist jetzt gut 100 Jahre her. Und es ist natürlich das historische Erbe, das man immer vergisst. Also man vergisst eigentlich, dass das System vor 100 Jahren ein völlig anderes war, nämlich eine Monarchie, die nicht so funktioniert hat wie heute, nicht so modern und im Sinne eines kapitalistischen Systems, sondern schon, die Herrschaft war einfach vererbbar. Und das ist total spannend, wie viel wir aus der Zeit auf der einen Seite noch haben und wie viel wir total vergessen haben, was vor 100 Jahren noch gang und gäbe war. Also historisch interessierten Personen, aber auch Personen, die es vielleicht interessiert, wie Flüchtlingsbewegungen überhaupt stattfinden und wie sie vielleicht immer schon stattgefunden haben.
Bist du Bibliothekar aus Leidenschaft? Welche Bücher findet man bei dir zu Hause sonst noch so?
Ja, das würde ich auf jeden Fall schon so sagen. Wobei es bei mir das Spannende ist, dass ich hier in erster Linie, wie gesagt, für Veranstaltungen zuständig bin, sprich Lesungen organisiere, Veranstaltungen für Jugendliche, für Kinder. Sprich, die Leidenschaft im Beruf ist in erster Linie die, Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene zum Lesen und zum Bibliotheksbesuch zu motivieren. Trotzdem ist es natürlich so, dass man selber wahnsinnig gerne dann auch liest. Und bei mir ist es schon sehr geprägt von eher, würde ich jetzt einmal sagen, dieser Fin-de-Siècle-Literatur, also Literatur um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert. Also ich lese sehr gerne Thomas Mann, Kafka, diese Dinge. Aber mittlerweile, und das hat wirklich erst begonnen, wie ich dann in der Bibliothek zu arbeiten begonnen habe, habe ich ja vermehrt auch moderne Literatur zu lesen begonnen. Das mache ich auch sehr gerne. Also ich lese aktuell auch gerade die Iowa von der Stephanie Sacknagel, gefällt mir wahnsinnig gut. Humoristische Literatur überhaupt, macht mir sehr viel Spaß, ob es jetzt der Dirk Stermann ist oder eben auch Toxische Pommes zum Beispiel, hat mir auch sehr gut gefallen. Einfach so Literatur, die vielleicht auch ähnliche Themen hat, also Toxische Pommes passt wieder zu Josef Roth. Auch hier geht es sozusagen um das neue Heimatsuchen und ich finde es spannend, wie sie dann Dinge wiederholen auch, die es vor 100 Jahren schon gegeben hat in der Literatur und heute wieder.
Iowa übrigens nominiert für den Deutschen Buchpreis, gerade vorhin herauskommen.
Das freut mich sehr, also sehr verdient, wie ich finde.
Kannst du zum Autor Josef Roth selbst noch ein bisschen was erzählen?
Ja, also zum Josef Roth ist zu sagen, dass er eine sehr spannende Biografie hat, leider auch eine sehr tragische Biografie hat. Er ist ja selber so von diesem ganz östlichen Rand der Monarchie, also aus Österreich-Ungarn sozusagen, aus Galizien eigentlich stammend und hat selber eigentlich so diese Vertreibungsgeschichte an seinem eigenen Leib erfahren. Also er war selbst auch im Ersten Weltkrieg als Soldat, war zwar nicht Gefangener, aber war im Krieg auch eingezogen. Interessanterweise hat er sich freiwillig gemeldet, aus schlechtem Gewissen heraus, weil viele seiner Schriftstellerkollegen auch im Krieg waren und er wollte zwar nie, war immer Pazifist, hat sich dann trotzdem für den Krieg gemeldet, weil er gesagt hat, okay, irgendwie kommt er sich schlecht vor, nicht dabei zu sein, nicht sozusagen auch verteidigend an der Front zu sein, hat das glücklicherweise überlebt und hat dann aber später die Vertreibung wiederum erfahren, weil er ja auch jüdischer Abstammung war. Das heißt, dann in der Zwischenkriegszeit, wie sich dann der Nationalsozialismus immer mehr verankert hat in Österreich, hat er wieder fliehen müssen und war wieder sozusagen, obwohl er den Ersten Weltkrieg überlebt hat, auf der Flucht und ist dann sozusagen ins Exil gegangen und leider dann sehr tragisch gestorben, weil er das Ganze psychisch sehr schwer verkraftet hat, was da passiert ist. War dann immer schwerer alkoholkrank und ist dann relativ jung gestorben. Also das ist sehr schade, er hätte uns wahrscheinlich noch viele schöne Werke schenken können.
Eins davon, Hotel Savoy von Josef Roth, der Buchtipp für den September. Vielen Dank, Boris Mittel.
Ja, sehr gerne.
René, schreibst du mittlerweile hauptberuflich?
Nein, also ich bin und auch froh darüber, dass ich sozusagen zwei Standbeine habe. Ich bin medizinischer Experte für Humanarzneimittel. Das bedeutet, ich bin einer der Menschen, die, wenn in Europa neue Arzneimittel entwickelt werden, die dann sich die wissenschaftlichen Daten ansehen und eine Meinung darüber kundtun, ob die dem Patienten oder der Patientin mehr nutzen, als sie schaden und ob die zugelassen werden sollten. Also ich habe diese sehr, sehr wissenschaftliche Beschäftigung, die ich auch sehr, sehr gern mag und eben das Buch schreiben, das Krimi schreiben.
Jetzt steht überall drinnen, du hast Veterinärmedizin
genau.
Studiert.
Ja.
Und da kann man dann wechseln zur Humanmedizin, wenn es um die Medikamente geht.
Also ich bin ja, also was ich natürlich nicht machen könnte, ist und auch nicht möchte überdies, ist jetzt wirklich Arzt zu sein, Humanmediziner zu sein. Das bin ich auch nicht. Ich bin nach meinem Studium in die Wissenschaft gegangen, habe dann im Bereich Pathophysiologie Forschung betrieben und bin über dieses Forschungsthema, das jetzt nicht spezifisch veterinärmedizinisch war, sondern einfach generell die Abläufe im Körper beschrieben hat und die Funktion eines bestimmten Gens, bin ich dann in diesen Bereich gekommen und fühle mich da tatsächlich, ich hätte mir das zwar nie erwartet, aber fühle mich da auch wirklich ausgesprochen wohl und finde, es ist eine sehr lohnende Tätigkeit.
Das heißt,
Du hast einen Hauptberuf. Schreiben ist für dich Entspannung. Wann findest du Zeit zum Schreiben?
Das ist tatsächlich manchmal ein bisschen herausfordernd, aber nachdem es für mich ein Dürfen ist, ich habe nicht das Gefühl, ich muss schreiben, sondern ich darf das machen. Also ich darf das machen, was mir so unglaublich viel Spaß macht. Wenn man dieses Empfinden hat, ist es auch nicht so schwer, Zeit dafür zu finden, weil für die Dinge, die einem Spaß machen, dafür hat man dann irgendwie auch Zeit. Und was schon hilft, ist, ich habe natürlich dann gewisse Routinen. Also ich schreibe ganz gern in der Früh tatsächlich schon vor der Arbeit so einfach so eine kleine Menge. Und das ist einfach schön, weil dann gehe ich schon mit einem guten Gefühl in den Tag. Dann hat man irgendwie schon was gemacht, was einem Freude macht. Und irgendwie merke ich dann auch, also das greift dann so ineinander. Ich merke dann auch, dass ich in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit total viel weiterbringe, weil ich ja schon was Cooles gemacht habe an dem Tag. Das funktioniert ganz gut.
Und arbeitest du mit, es gibt ja Schreibprogramme für Autoren. Mhm. Hast du dir da so ein spezielles Programm rausgesucht, mit dem du gut arbeiten kannst? Liegen viele Zettel herum?
Also,
nachdem, wie kann man sich den Arbeitsplatz vorstellen?
Also mein Problem ist, dass ich meine eigene Schrift nicht lesen kann. Dementsprechend liegen nicht so viele Zettel herum, sondern es ist wirklich so, dass ich so gut wie alles am Computer mache, außer auf meinem Nachtkastel, da liegt ein kleiner Block, weil mir oft unmittelbar vor dem Einschlafen irgendwas einfällt und das muss ich dann irgendwie festhalten. Das mache ich dann extra so im Blockbuchstaben, dass ich es am nächsten Tag noch da lese. an Programmen bin ich total, also da arbeite ich einfach mit Word, obwohl es gibt wirklich mittlerweile tolle Sachen und ich sollte mich wahrscheinlich mehr damit auseinandersetzen. Für mich funktioniert das derweil einfach noch ganz gut.
Aber du schreibst ziemlich schnell, habe ich den Eindruck, weil tatsächlich in den letzten Jahren viele Bücher entstanden sind. Ja. Das fließt so richtig dann bei dir.
Also wenn ich drin bin, vergesse ich die Welt um mich herum und ich habe dann wirklich, also ich habe auch Phasen, wo ich gar nicht schreibe, aber dann wieder Phasen, wo ich wirklich so reinkipp, da gehen dann, keine Ahnung, da schreibe ich dann 15 Seiten am Tag durchgehend und oftmals denke ich mir, also früher habe ich mir, wenn ich so eine Phase hatte, gedacht, okay, sei vorsichtig, dass das dann nicht irgendwie, wenn es so schnell geht, ob dann wirklich auch alles passt. Mittlerweile habe ich festgestellt, es passt dann sogar besser in der Regel, weil einfach dann alles so aus einem Guss ist. Wenn man so unterbrochen schreibt, ist die Gefahr viel größer, dass man so einen Konsistenzfehler hat, weil man vielleicht nicht mehr alles so extrem präsent hat, wie wenn es einfach durchgehend ist. Und ja.
Also du schreibst auch ein Buch nach dem anderen.
Ja, also parallel an zwei Büchern schreiben, das habe ich zumindest noch nie gemacht. Ob es gehen würde, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich habe es noch nie gemacht.
Jetzt kommt dann dein Manuskript, geht ins Lektorat. Ja. Das interessiert mich auch immer ein bisschen, wie es dann wirklich zum Buch kommt. Du kriegst das dann wahrscheinlich zurück. Wie schaut so ein erstmals überarbeitetes Manuskript dann aus?
Rot. Das ist ein bisschen so, wie wenn man eine Schularbeit zurückkriegt. Na, also prinzipiell, also man schickt das dann an seine Lektorin oder seinen Lektor. Also bis vor kurzem war ich überzeugt, es gibt überhaupt nur Lektorinnen. Aber jetzt hat meine geschätzte Lektorin leider den Job gewechselt und jetzt habe ich erstmals einen Lektor. Also es gibt sie.
Okay.
Und auf jeden Fall von denen bekommt man dann, also zuerst einmal ein Feedback. Also die schreiben einem auch, wie sie es finden und gröber, also einfach so, ob grob inhaltlich so alles passt und was vielleicht Stärken und Schwächen sind, ob man was noch intensiver arbeiten muss. Und sonst ist es einfach quasi ein Dokument im Überarbeitungsmodus, wo man einfach Vorschläge sieht, Änderungsvorschläge sieht, etc. Das ist da, und dann gibt's einfach ein paar Durchgänge. Also das erste ist das Lektorat, dann gibt's in der Regel noch eine Sprachredaktion, das dann wirklich so im Detail noch so fein ziselierter sprachlich, Rechtschreibung etc. Und später bekommt man dann nochmal den Satz und dann ist man eventuell nochmal gefragt. Da war ich beim ersten Mal tatsächlich ziemlich irritiert, weil da habe ich dann so die Bitte bekommen, René, könntest du bitte schauen, ob du noch Hurenkinder streichen kannst? Und ich habe mir so gedacht, was soll ich machen? Und dann bin ich draufgekommen, habe ich nachgeschlagen, was das bedeutet. Also im Buchjargon bedeutet das einfach so Überhangzeilen. Also wenn man zum Beispiel ein Kapitel schreibt und dann ist auf einer Seite nur noch ein Satz und in der Regel schaut man dann, ob man irgendwann davor was kürzen kann, damit nicht quasi die Seite verschwendet kann. Dieser eine Satz ist ja dann das Hurenkind.
Sehr drastisch.
Ja, drastisch, aber so heißt das tatsächlich.
Jetzt kommst du oder bist in der Wissenschaft tätig, in der Forschung. Da wollte ich mit dir auch das Thema künstliche Intelligenz ansprechen. Ein Thema, ja, das immer größer oder derzeit auch sehr groß ist. Verwendest du für Recherche, für deine Arbeit KI?
Also meinst du jetzt fürs Schreiben oder
fürs Schreiben zum Beispiel?
Also fürs Schreiben ehrlich gestanden gar nicht. Also ich weiß von manchen Autorinnen und Autoren, die so sagen, also zum Beispiel, wenn sie jetzt die dann schauen, ob sie eine Idee für irgendwas konkretisieren oder so, es da verwenden. Ich habe einen super Spruch gelesen mal von einer amerikanischen Autorin, ich kann sie jetzt nicht mehr benennen, und der hat gelautet: Ich wünsche mir von der KI, dass sie den Geschirrspüler ausräumt und meine Wäsche macht, damit ich mehr Zeit zum Schreiben habe. Nicht, dass sie mein Schreiben macht, damit ich mehr Zeit für den Geschirrspüler und die Wäsche habe. Und so empfinde ich das ein bisschen auch.
Ja, ja.
Ich habe noch nicht jetzt den Meister-Anwendungs-Case gefunden, wo das jetzt wirklich helfen würde, meine Texte besser zu machen. Also im Moment nein. Und wie sich das entwickelt, kann ich überhaupt nicht voraussagen, weil das einfach so schnell geht.
Mhm. Aufmerksame Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich immer gerne Dankesworte oder Nachworte in den Büchern lese, oft auch zuerst, immer mit Vorsicht, nicht, dass irgendwas gespoilert ist. Habe ich auch bei dir getan und habe sehr lachen müssen. Du beschreibst dich da selbst oder schreibst ja Danke an all die Menschen, die dich als Bürgermeister vom Klugscheißerland so nehmen. lehrst du gerne?
Also wenn man mich fragt, natürlich nicht, aber den Spitznamen habe ich von meinen Schwestern und er kommt wahrscheinlich nicht ganz von ungefähr. Also aus meiner Sicht ist es so, dass ich mich einfach für urviele Sachen interessiere und halt gerne auch darüber rede.
Vielleicht.
Aber man muss auch, glaube ich, die Selbstwahrnehmung besitzen, dass das manchmal ein bisschen zu viel ist und das ist mir durchaus bewusst. Und wenn man sich an den Spitznamen erinnert, dann hilft das.
Welche Charaktereigenschaften würden dir Freunde, Familie noch zuordnen?
Also das zum Beispiel. Und von der Familie kriegt man es immer recht ungeschminkt. Also die beschönigen nichts. Die sagen auch, ja, du bist schon ein bisschen eine Rampensau. Wobei ich sagen würde, ich mag keine Bühnen zum Selbstzweck. Aber wenn ich was habe, was ich total gern rede oder erzähle. Ein Buch zum Beispiel, dann tue ich das auch gern. Was würden die noch sagen? Die würden mir wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen, das kam so spontan, ich habe das dann tatsächlich auch in mein neues Manuskript, das nächstes Jahr erscheint, eingebaut. Sie haben gesagt, naja, manchmal täte dir ein bisschen Demut gut. Und dann habe ich gesagt, was wollt ihr denn? Ich strotze vor Demut. Und der Satz hat jetzt Eingang gefunden.
Bist du, nur dass wir dich vielleicht als Person auch noch ein bisschen besser kennenlernen, bist du ein überlegter Mensch oder eher das Gegenteil?
Ich glaube, ich bin total impulsiv. Also ich glaube, impulsiv ist falsch, aber bevor ich etwas zerdenke, mache ich es einfach mal und falle dann vielleicht auch mal auf die Nase, ist mir aber wurscht und weiter.
Eher gesellig oder gerne auch mal für dich?
Beides. Also ich finde wirklich, oft ist es so, man ist mit Leuten, man lernt gerade in diesem Schriftstellerumfeld, kommt man mit so vielen feinen Leuten zum Reden und das mag ich total gern. Das gibt total viel Energie. Und dazwischen, und ich glaube, das kennt auch jeder, hat man einfach Phasen, da will man einfach auch mal allein sein und lesen und einfach irgendwo sitzen und in die Natur schauen und am besten gar nichts und gar niemanden. Aber
das
beides.
Machst du auch.
Mach ich auch.
Vorhin erwähnt, geschrieben, dich zurückgezogen.
Ja.
Was war dein Berufswunsch als Kind?
Da gab es unterschiedliche. Also ich wollte tatsächlich Tierarzt werden. Das war einer meiner Berufswünsche. Allerdings wollte ich so mit Wildtieren arbeiten. Also ich habe mich so irgendwo in der Savanne gesehen mit einem Betäubungsgewehr, wo ich dann irgendwie so ich wusste nicht, was ich mir vorgestellt habe, was ich da eigentlich mache, aber irgendwas mit einem Betäubungsgebiet.
Ja. Stichwort wilde Tiere. Ja. Du schwimmst mit Karpfen.
Ja.
Ich kenne das Video auf Instagram. Ja. Wie ist es bitte dazu gekommen?
Das ist tatsächlich an einem See in Niederösterreich, an so einem Badegrund. Und da gibt es tatsächlich ein paar ziemlich riesige, ziemlich zahme Karpfen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, die sind so zahm, also ich kann die sogar angreifen und ich will einfach mal versuchen, also total kindisch, aber ich fand's lustig, ob mir jedem einer von diesen Karpfen ein Stück Semmel aus dem Mund nehmen würde. Und das klingt jetzt urgrindig, ich weiß, aber es war groß genug, sodass sich das Maul des Karpfens und meine Lippen nicht berührt haben. Und es hat tatsächlich funktioniert, auf Ansage.
Es hat ein bisschen so ausgeschaut, als ob dich jetzt Piranhas umschwirren. Also
ein Karpfen, also die Karpfen, wenn sie das verwechseln, also das Brot und Dings, dann erwischen sie manchmal halt einen Finger oder einen Zeh. Und das ist aber, nachdem die keine Zehen haben, ist das mehr so, wie wenn man so in eine kleine Saugglocke gerät. Also
du bist unversehrt wieder rausgekommen.
Ich bin unversehrt wieder rausgekommen.
Und ungeküsst von dem Karpfen.
Ja.
Hast du selber eigene Tiere?
Ja, ich habe tatsächlich, also ich weiß nicht, ob die Leute das jetzt so spannend finden, aber ich bin total begeisterter Aquarianer. Also ich habe ein ganz großes Becken und habe da so ein bisschen mit auch einem Trend, der aus Japan zu uns gekommen ist, angefangen. Das nennt sich Aquascaping. Und dort hat man einfach begonnen, so wirklich zu schauen, wie kann ich so eine Unterwasserlandschaft, wie sie in der Natur ist, abbilden? Wie kann ich das machen, dass das Pflanzenwachstum schön ist? Was braucht es dafür? Und wirklich so Unterwasserlandschaften nachzubilden. So toll, wie die das natürlich hinbringen, ist das bei mir nicht. Aber das ist halt wirklich ein total schönes Hobby und da kann man auch total viel machen und es ist auch so, also in den Schreibpausen schaue ich dann immer rein und freue mich.
Ach, das ist ein bisschen ins Buch eingeflossen.
Ja,
oder?
voll, richtig. Mhm, ja. Mhm.
Jetzt sieht man dich auf Bildern oft recht farbenfroh, heute ganz dezent. Dein Kommissar im neuen Buch hat eine Vorliebe für Hawaii-Hemden. Hat er das von dir übernommen oder übernimmst du das manchmal von ihm?
Boah, das ist eine schwere Frage. Ich würde sagen, vice versa. Generell, ich mag Farben total gern und finde, es braucht auch mehr Farbe. Und fand einfach, es ist irgendwie so ein cooler, generell so, ein paar Worte zu dem Charakter. Ich wollte einfach einen Ermittler haben, der kein bärbeißiger Grantler mit Alkoholproblem ist, sondern ich wollte so einen herzlichen, überschwänglichen, und da passen einfach diese außergewöhnlichen Farben und Hemden, die er hat, so gut dazu, zu dieser Persönlichkeit. Und hatte dann auch Freude, mir diese Hemden zu überlegen, die er da immer anhat. Und bei manchen habe ich echt gefunden, ich hätte die gern. Also zum Beispiel gegen Ende des Buchs hat er ein Hemd mit zufriedenen bunten Chinchillas drauf und das finde ich einfach so, das finde ich so cool, das hätte ich gerne einfach, aber das gibt es nicht, fürchte ich.
Seine eigene Modelinie starten.
Ja, Campana-Fashion.
Campana-Fashion, genau. Du hast den Charakteren in deinem neuen Buch eigentlich allen ein ziemliches Backel mitgeben und auch sie werden sich weiterentwickeln, du hast ja schon angedeutet, du arbeitest am nächsten Manuskript.
Generell mag ich das, wenn man einfach so die Figuren in einem Buch kennenlernen darf auf eine Weise, dass man das Gefühl hat, die könnte ich kennen. Und dass man das dann so mit der Zeit immer so zitzelweise machen darf, ist einfach irgendwie so für mich mit das Schönste am Schreiben. Also ich habe tatsächlich Abgabe Anfang September und habe die gute Hälfte des Rohmanuskripts, was schon ganz gut ist, also es geht gut voran, im Herbst gebe ich das ab und dann erscheint zur selben Zeit wie heuer, was im März ist, dann der Folgeband. Und da gibt es dann ein ganz anderes Setting, das ich auch ganz, ganz spannend finde.
Aber in Frankreich, du bleibst
in Frankreich. Also das Team lebt dort.
Ja.
Und das Setting, das kann ich schon verraten, das ist wirklich unglaublich, unglaublich atmosphärisch. Das ist ein Kloster, das ist über 1000 Jahre alt und liegt komplett abgelegen zwischen den Bergen inmitten von, also fernab jeder Zivilisation, inmitten von Lavendelfeldern, wo die Mönche das selber anbauen. Und dort passieren eben mysteriöse und schlimme Dinge, was dann dazu führt, dass Campanar und seine Kollegen dorthin geschickt werden, um dort zu ermitteln.
Ach, wie blöd, du musst wieder nach Frankreich reisen.
Ja, es ist total lästig. Tatsächlich war ich vor einem Monat wieder. Und das Ding war, dass ich mir gedacht habe, boah, ja schön, also jetzt ist es bei uns noch 2. April, so ein bisschen regnerisch und jetzt fahre ich dorthin. Und dann ist etwas passiert. Ich glaube, das passiert unglaublich selten. Das Wetter war dort viel furchtbarer als bei uns. Also die Recherchereise, die ich gemacht habe, war eine knappe Woche und es war im Schnitt 12 Grad und Schüttregen. Aber das hat vielleicht auch zu dieser mysteriösen Atmosphäre gepasst, die ich da einfangen will.
Ja, wir werden es dann lesen. Ich freue mich schon sehr. Bis dahin, ich kann wirklich nur deine Bücher sehr empfehlen. Wem die Wartezeit zu lang ist, auf den nächsten Fall von Kommissar Campanar und seinem Team. Und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt noch eine kurze Kostprobe von dir hören. Paus, tödlicher Duft.
Voll gern. Da möchte ich etwas lesen, was ein bisschen zeigt, das ist ja angesprochen. Die Charaktere, die drei Hauptcharaktere, haben alle so ein bisschen ein Backerl zu tragen. Und es ist so, der eher gemütliche Kommissar Campanar ist am Sonntag bei sich zu Hause und genießt da seinen Garten und bekommt dann noch im Schlafanzug Besuch von seiner Vorgesetzten, der Präfektin, die er tatsächlich schon lange kennt. Deshalb ist das irgendwie vielleicht sogar ein bisschen okay, dass sie ihn da überrascht. Und die will ihm eigentlich ins Gewissen reden. Die soll sagen, er soll vielleicht weniger instabile Elemente in sein Team bringen. Und dann haben die beiden ein kurzes Gespräch. Louis, die Präfektin atmete tief durch. Lassen wir den offiziellen Scheiß mal beiseite. Was soll das? Dieses Team, ich meine, Linda Delacour und dann Pierre Olivier? Sie betrachtete ihn lange. Und dann du? Geht es dir wirklich nur um die Lösung eines Falls? Ich wollte dafür die Besten und ich habe sie. Danke für deine Genehmigung im Übrigen. Du riskierst viel mit dieser Geschichte. Wo Menschen am Werk sind, kann nun mal etwas kaputt gehen. Und in diesem Fall, wenn du weiter ermitteln willst, hol dir ein paar andere Polizisten ins Team. Nein, Christelle, der Erfolg hängt genau davon ab, dass es nur wir drei sind. Und die beiden sind genau diejenigen, die ich brauche. Du siehst instabile Elemente. Ich sehe gute Menschen, die eine zweite Chance verdienen. Christelle nickte leicht. So wie du? Louis? Allein schon, dass wir dir einen Verdächtigen serviert haben, ist der Erfolg dieses Teams. Ich bitte dich nur, uns den Weg zu Ende gehen zu lassen. Die Präfektin hob den Zeigefinger. Du hast bis zum Ende des Monats, um mir einen anderen Verdächtigen zu präsentieren. Ich will diesen Einsatz beenden, bevor noch etwas passiert. Was sollte denn passieren, Christelle? Die Präfektin warf ihm einen langen Blick zu. Eine gesprungene Tasse zerbricht leichter als eine intakte. Und ein gebrochener Knochen ist nach der Heilung stabiler. Gott, Louis! Wir sind Menschen, erleuchtete Wesen, nicht nur diese rohe Materie, Präfektin. Er klopfte sich auf die Brust. Christelle verengte die Augen. Irre ich mich oder hast du gerade Meister Yoda zitiert? Na und? In dem Spruch liegt viel Wahrheit. Christelle lachte und schüttelte den Kopf. Gott weiß, warum ich mir anhöre, wie du im Schlafanzug Star Wars zitierst. Sie schenkte ihm einen verschmitzten Blick. Ende des Monats. Das ist alles, was ich für dich tun kann, hörst du? Ist angekommen. Sie hob den Kopf und sah sich um. Mir gefällt, was du mit dem Garten gemacht hast. Es ist wieder beinahe so schön wie damals, bevor... Nicht, bat Campanar leise. Christelle presste die Lippen zusammen und nickte, dann erhob sie sich. Behandle mich nicht wie den Feind, Louis. Vergiss nicht, wer sich dafür eingesetzt hat, dass du den Job hier in Grasse bekommst. Einfach war das nicht. Das habe ich nicht vergessen und werde es nie. Sie lächelte kurz, dann wandte sie sich ab und ging.
Vielen Dank. René Arnour, Tödlicher Duft heißt das neue Buch. War das eigentlich dein erster Ausflug nach Frankreich oder bist du generell Frankreich-Fan?
Also ich bin total gern in Frankreich. Ich habe mir nur davor gar nicht so gedacht, dass ich darüber schreiben möchte. Und das ist dann wirklich so alles zusammengekommen mit dem Interesse für das Duftsetting und dann dem Ort Grasse. Und so ist das entstanden.
Jetzt ist ja auch die Polizeiarbeit damals in deinen historischen Krimis und heute, da hat sich doch viel getan.
Total.
Hast du da auch irgendwelche Quellen angezapft?
Ja, natürlich habe ich versucht, möglichst gut zu recherchieren, wie auch die Polizei strukturiert ist in Frankreich und so. Was mir natürlich Freiheiten einräumt, ist, dass es ein Sonderermittlungsteam ist, das sehr, sehr frei ermitteln kann. Und das hilft dann natürlich und man kann da natürlich sehr viel freier schreiben, als wenn man jetzt quasi die Routinearbeit der Polizei beschreibt, wo man wirklich sehr darauf achten muss, dass das alles akkurat ist.
Was ich eigentlich auch immer frage, die Autoren oder die Autorinnen im Gespräch, ob sie selber gerne lesen oder kommst du jetzt auch noch zum Lesen?
Also das ist so wirklich ein Wunderpunkt, weil ich lese so gern und es ist so ein bisschen das, was ich am Altar des Schreibens opfern musste. Aber also ich lese trotzdem immer vor dem Einschlafen ein bisschen, aber es ist viel weniger als früher, weil ich natürlich mehr Zeit zum Schreiben brauche. Mhm. Und ich bin immer wieder noch immer begeistert von Büchern, die, wie ich finde, richtig gut gelungen ist. Für mich gehört immer auch Humor dazu. Was ich zum Beispiel kürzlich gelesen habe und mir extrem gut gefällt, ist die Achtsam-Morden-Reihe. Mhm. Gefällt mir wahnsinnig gut. Und ja, also ich lese total gerne und komme sehr viel weniger dazu als früher.
Du hast gesagt am Anfang gleich, du hast auch als Kind viel gelesen. Ja. Was waren das für Bücher?
Das hat angefangen mit, also in der, so im Volksschulalter habe ich so, also diese kleinen Vampirbücher total gern gehabt. Und später habe ich dann, glaube ich, alles, was es irgendwie gab, von Wolfgang und Heike Holbein gelesen. Mhm. Was lustig ist, weil also wenn ich jetzt diese Bücher aufschlage, die ich natürlich immer noch habe, denke ich mir so, ja, die ist schon cool, aber eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt waren die alle irgendwie ähnlich. Aber das hat mich damals überhaupt nicht gestört. Ich habe es geliebt.
Fein. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich wirklich sehr gefreut, dich persönlich kennenzulernen. Du wirst jetzt ohnehin noch länger da sitzen beim Signieren der Bücher. Und ich hoffe und ich freue mich schon bald wieder von dir zu lesen. Dankeschön.
Danke für das Gespräch. Hat mir voll Spaß gemacht.
Einfach sehr, sehr cool war es, mit René Arnur wieder einen meiner Lieblingsautoren kennenlernen zu dürfen. Ein Sachbuch hat er übrigens auch geschrieben. Das Arnur-Prinzip heißt es. Über seine Buchprojekte und Fortschritte sowie das Abenteueralltag als Autor hält euch René auf Instagram am Laufenden. Folgt ihm, es lohnt sich hier reinzuschauen. Bilder zu dieser Folge, Neuigkeiten zum Podcast, die gibt's wie immer ebenfalls auf Instagram, Facebook und auf der Website buichermenschen.at. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Nicht die einzige Folge übrigens im September. Bis dann, ich freue mich.